Podcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast, heute Folge 160. Mein Name ist immer noch Frank Zepp, Oberpichler. Wir sitzen natürlich im schönen Duisburg. Ich schaue über meine Schulter, weil das immer alle wissen wollen. Ja, heute ist blau, aber es war heute Morgen wirklich kalt in Duisburg. Ich weiß nicht, wie es in Dortmund war. Deswegen habe ich heute Gäste eingeladen, die aus dieser Stadt kommen. Mir gegenüber sitzen zwei Jungs, und zwar der Peter Hesse und der Jens Prüter. Hallo.
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 Ich wohne ja in dem nördlichsten Vorort von Dortmund, in Herne.
In Herne.
Und da waren gerade mal 8 Grad.
Nach Herne fahren wir immer gerne. War das so ein altes Gedicht von uns damals.
Das ist richtig.
Aber immer nur, wenn Herne 3 da gespielt haben. Hast du die auch gesehen?
Ich wohne erst seit 6 Jahren in Herne. Ja. Und ich wohne nicht weit entfernt, wo Adolf Tickmeier alias Jürgen von Manger gewohnt hat.
Der Große.
In der Nähe vom Stadtgarten.
Der große Jürgen. Aber wir wollen heute gar nicht über Herne sprechen. Wir wollen auch nicht über Jürgen von Manger sprechen, sondern wir wollen über Dortmund Underground oder Dortmunderground 1978 bis 1998 sprechen. Was verbirgt sich dahinter, Peter?
Ja, wir hatten eigentlich, Initialzündung war vor 3 Jahren, als unser alter Freund Dirk Siepe gestorben ist, und wir hatten einen Abend, wo wir große Teile seiner Plattensammlung versteigert haben, und insgesamt sind da 40.000 Euro bei rumgekommen.
Wow,
die wir an
für eine Sammlung.
An ja, signiertes Zeug mit Henry Rollins, Black Sabbath. Er hatte eine Tool Maxi,
wow,
die alleine 1.100 Euro wert war. Und wir haben den ganzen Krempel dann für 4 karikative Organisationen gespendet. Mhm. Neven Subotic Stiftung, Tierheim, BVB Fanprojekt. Und die haben dann, jede von den 4 haben 10.000 Euro gekriegt. Und so war es, dass ich dann mit Jens auch wieder viel näher zusammen war. Und dann hatten wir uns überlegt, was können wir denn so als nächstes machen?
Mhm.
Und dann war irgendwann, in den letzten 5 Jahren sind sehr viele aus der Dortmunder Musikerszene gestorben, und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir uns aber auch so langsam mal sputen, bevor noch mehr sterben. Und dann hatte ich im Februar dieses Jahres den ersten Redaktionsplan gemacht fürs Buch. Da war ich bei 64 Seiten.
Okay.
Und mittlerweile sind's 144, das Buch ist fertig, das kommt jetzt, und die Ausstellung dazu halt auch.
Also das heißt, Buch und Ausstellung wird's geben, und zwar schon im Oktober. Und
genau.
Zwar schon
am 17.
Am
geht's
17.
los.
Ja, wir erscheinen hier ein paar Tage vorher, also wir sind quasi top aktuell. Am Freitag, den 17.10. habt ihr zwischen 17 und 22 Uhr in etwa die Buchpremiere und die Ausstellungseröffnung. Jens, erzähl doch mal, wie du zu dem Projekt gekommen bist und wie ihr auf den Ort gekommen seid, auf die Anneliese.
Wie wir zu dem Projekt gekommen sind, wir waren halt beide schon in den 80ern in Bands aktiv. Ich habe auch mit Fanzines rausgegeben, und das erste Fanzine, was ich gemacht habe, war mit dem Dirk Siepe, den Peter gerade angesprochen hat, der später Chefredakteur vom Visions wurde.
Ja.
Wir wollten halt, wie Peter schon gesagt hat, die Geschichten festhalten, bevor noch mehr Leute irgendwie versterben.
Mhm.
Und es war halt eine recht aufregende Szene und teilweise auch einflussreiche. Wir hatten, selbst wenn es ein bisschen vor unserer Zeit war, mit Clocks und Need, 2 der ersten Dortmunder deutschen Punkbands,
ja,
die
muss man dir sagen, genau.
77, 78 in der Szene auch um Rattinger Hof angefangen haben.
Mhm.
Viele von denen leben auch noch. Viele von denen sind leider auch schon irgendwie tot.
Mhm.
Die meisten Bands haben auch, genauso wie wir, damals in einem Proberaumzentrum im Dortmunder Norden geprobt. Und deswegen waren ganz, ganz viele dieser Geschichten irgendwie für uns immer noch präsent.
Mhm.
Aber wir wollten es halt gerne irgendwie festhalten.
Ja, also bei uns allen tickt ja die Uhr irgendwie. Wir sind keine 25 mehr, auch wenn wir natürlich noch so aussehen, ist ja klar. Nein, aber also ich als Duisburger habe ja auch Dortmund immer als sehr lebhafte Szene erlebt. Was aber natürlich auch daran lag, ihr hattet einfach Spielstätten, ne? Die es vielleicht so in der Häufung in anderen Ruhrgebietsstädten nicht gegeben hat und drumherum sowieso gar nicht. Von daher habe ich Dortmund auch immer so als wirklich reiche Musikstadt erlebt. Und wie war das für euch? Also ich meine, ihr wart ja mittendrin so gesehen.
Also für mich war das toll, freitagsabends ins FZ West zu gehen. Es spielen drei unbekannte australische Punkbands. Das kostet 14, 15 D-Mark. Man kann sich noch 4, 5 Bier trinken, das Aktuelle über BVB belabern. Und dann ist man, 2 von 3 Bands waren immer irgendwie toll. Oder man hat irgendwie was Neues entdeckt. Oder irgendwelche Schallplattenhändler standen noch im Vorraum. Und man hat noch eine neue Platte mitgenommen. Und so bist du mit einem total guten Gefühl nach Hause gegangen. Und das ist eigentlich auch was, was ich heute manchmal vermisse, so, ne?
FZW gibt's ja noch, aber ist ja komplett umgebaut worden
irgendwie. Ja, aber es gibt das Junkyard, es gibt das Sub Rosa, es gibt Heybor Sounds, was der Pille leitet, der Bassmann von den Morlocks. Das ist total integer, was der macht. Und der bringt inzwischen auch wieder die 3 unbekannten australischen Punkbands nach Dortmund, ne?
Ja. Aber gerade jetzt beim FZW, die haben sich damals schon in den 80ern auch drum bemüht, nicht nur Bands von außerhalb zu buchen, sondern auch den lokalen Bands immer einen Support-Slot zu geben. Das hat der Szene enorm geholfen.
Absolut.
Also ich habe mit meiner Popelband dann im Vorprogramm von Urge Overkill gespielt.
Geil.
Das war allerdings noch bevor der Pulp Fiction Soundtrack rauskam. Ja, aber es war trotzdem
aber
voll.
Immerhin.
Aber einfach so als Beispiel. Und so zog sich das komplett wie ein roter Faden durchs Programm. Was
Rimshot im Vorprogramm von Poison Idea 91. Sowas war ja auch nicht selbstverständlich. Ne?
Oder halt auch über die Hausbesetzer-Szene. Früher in Dorstfeld im Cekulala konnten auch alle lokalen Bands immer irgendwie spielen.
Ja.
Also insofern dein Eindruck war so. Wir haben das natürlich von innen am Anfang nicht so wahrgenommen, dass, wow, hier in Dortmund passiert wahnsinnig viel.
Ich glaube, das ist aber typisch, ne, dass man das selber gar nicht zu schätzen weiß, erst wenn es vorbei ist oder so, oder wenn man von außen dann mal drauf guckt oder mit anderen Augen drauf schaut, ne? Also erst nimmt man das ja vielleicht so als selbstverständlich hin, oder?
Also ich glaube, die Diskothekenszene, was Punk und New Wave angeht in Dortmund, das war schon erstklassig mit dem Wave Disco Memphis, Elektra auf der Brückstraße, Orpheum, Spirit, New Point in Aplerbeck. Also man hatte so viel Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und Leute zu treffen. Also das habe ich auch mit 16, 17 als erstklassig empfunden.
So, okay. Ja. Aber vielleicht hat es auch ein paar Bands irgendwie versaut. Wenn man innerhalb von 2 Monaten 3 Auftritte hatte und alle klopfen einen auf die Schulter und du hast in 3 verschiedenen Läden in Dortmund gespielt, dachtest du dir so, wow, jetzt haben wir es geschafft.
Zumindest in Dortmund. Weltberühmt in Dortmund.
Und kam einfach nicht irgendwie aus Dortmund raus, weil man sich dann vielleicht auch zu sehr darauf verlassen hat. Kann halt nächsten Monat wieder im nächsten Laden in Dortmund spielen.
Ja.
Und
ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist besser, wenn eine Stadt ein reichhaltiges Angebot hat, auch auf die Gefahr hin, dass da ein paar Egos vielleicht mal über die Wupper gehen. Aber das ist doch besser so, als keinen echten Spielraum zu haben, oder?
Definitiv. Also gar keine Frage. Und es ist heutzutage auch wieder wesentlich besser durch neue Läden wie Junkyard, was auch irgendwie eine neue Szene komplett beflügelt hat, weil sie halt die Auftrittsmöglichkeiten haben.
Okay. Ja, und das Tolle am Junkyard ist ja, dass die spartenübergreifend sind. Also die sind in der Metal-Szene wie in der Hip-Hop, wie in der Techno, wie in der Garage-Punk, wie in
Alternative Rock. Aber jetzt sprechen wir über die Jetztzeit mit Junkyard und eure Ausstellung und euer Buch geht ja quasi über die Jahre 78 bis 98. So, das war ja wahrscheinlich auch eure Hochzeit, sag ich mal, mit ständig rausgehen und live spielen und so weiter und so fort. Was erwartet uns denn was erwartet die Besucherin und den Besucher auf eurer Ausstellung?
Wir haben in der Zeit über 12 Fanzines gehabt, die wir alle zusammengetragen haben. Angefangen mit Der Streich von 1980, eines der frühesten aus dem Klocks-Umfeld, bis dann halt
Wurstkopf, Hustensaft.
Also wir stellen viele alte Fanzines aus und erklären sie, haben gute Seiten irgendwie hochkopiert, damit man es auch lesen kann.
Ja. Gerade auch Fanzines, ja, auch manchmal.
Genau, es war ein DIN A5 Layout,
6 Punkte.
Komplett irgendwie punkig. Wir haben sehr viele alte historische Poster aufgetrieben.
Schön.
Auch wirklich, ich glaube, das älteste ist von 79, vom Clocks-Konzert. Viele aus den 80ern, auch von legendären Konzerten wie Idiots 1983 im Tatort, wo sich Hannes ein Bierglas über den Kopf gehauen hat. Ja. Musste dann kurz in die Notaufnahme, wurde genäht und hat dann mit blutendem Kopf das Konzert beendet.
Ja, grandios.
Ja. Da haben wir wirklich sehr schöne Artefakte.
Eine
Peter
Wand
hat noch was
mit
ganz Schönes aus dem FZW-Umfeld aufgetrieben.
Also wir haben den Fotografen Andreas Hahner aufgetan, der vom VUK, das war der Verein für unabhängige Kulturförderung, angeschlossen ans FZ West. Die hatten Andreas damals nicht mit Geld bezahlt, sondern er konnte immer umsonst zu Konzerten und die haben ihm dann auch mal, was weiß ich, seinen Deckel bezahlt. Oder in Filmrollen irgendwie hat er dann einen kleinen Obolus dazugekriegt und er hat quasi von 88 bis 93 mit wenigen Ausnahmen jede FZ West Band fotografiert. Und
der Jahrhunderte gewesen sein.
Der kriegt einen eigenen Raum. Also okay, wir machen da den FZ West Raum mit Bildern von ihm, so von der linken zur rechten Seite wollen wir so eine Art Wäscheleinen spannen und er hat noch so alte DIN A4 Prints, die wir dann aufhängen, alte Konzert-Vorankündigungen, Heftchen, die hängen wir dann auch mit so kleinen Klemmerchen an die Leinen und er selber, er macht noch ein ganz riesengroßes Bild, das haben wir im ersten Raum auch, da ist die Dortmunder Punkband Volksempfänger, die haben wir quasi wie eine 16-Eintel-Plakatierung, 3,60 Meter mal 2,50 Meter hoch, also überdimensional groß stehen die auf der Bühne und das wollen wir auch so ein bisschen gestalten, wie so eine Live-Konzert-Atmosphäre eingerahmt. Oder das erste Zitat stammt von Philipp Bohr, dass Dortmund keine gute Stadt ist, um dort Kultur zu machen, aber wo es doch ein paar emsige Einzelkämpfer gibt, die Fahne in Richtung Kultur hochhalten.
Ja. Jetzt seid ihr ja in diesem Raum Anneliese. Also ich kenne das nicht. Vielleicht erklärt ihr kurz, wie ihr auf diesen Anneliese-Raum gekommen seid und was ist das? Ist das ein Museum?
Dortmund hat ein paar leerstehende Ladenlokale angemietet, die sie als Pop-up-Galerien nutzen.
Ah, cool.
Zum Teil in der Innenstadt, um das ehemalige Ostwallmuseum und Museum am
Hans A, Hans B, Hans C. Das waren früher Einzelhandelsgeschäfte, Jeans-Shops. Dann gibt's den Superraum noch in der Brückstraße. Wir hatten auch eigentlich so auf den Superraum zuerst spekuliert. Der war aber im Oktober schon voll. Und dann haben sie uns die Anneliese vorgeschlagen. Das war in 60er Jahren eine Kneipe, in 70er Jahren eine Drogerie. In den 90er Jahren hatte ein Fotograf da sein Atelier drin. Dann stand das halt sehr lange leer. Mhm. Und wir sind auch froh, dass wir in der Nordstadt sind, weil in der Nordstadt waren die meisten Punk- und Metal-Bands und haben auch im Zerg geprobt. Mhm. Das ist 50 Meter vom Sub Rosa entfernt. Mhm. Und Nordstadt ist einfach auch
eigentlich ideal dann.
Dafür, genau.
Genau. Sehr gut. Jetzt macht ihr aber nicht einfach nur eine Premiere, also eine Ausstellungseröffnung und legt da das Buch auf den Tisch, sondern ihr habt auch, wenn ich das richtig gesehen habe, 3 oder 4 weitere Veranstaltungen mit Talkrunden. Also zum Beispiel am 18.10. ist eine Metal-Talkrunde mit Gästen.
Ja.
Könnt ihr dazu was sagen? Wer ist da? Wer kommt hin? Ich meine, Jens, du hast ja als A&R bei Nuclear Blast und Century Media wahrscheinlich beste Kontakte, oder?
Genau, also mein alter Chef und bester Kumpel Robert Kampf, der Gründer von Central Media, kommt zu der Metal Talk Runde. Mhm. Genauso wie Waldemar So Richter, der damals mit Robert bei Despair gespielt hat und dann später Produzent wurde für Bands wie Lacuna Coil, Tiamat, Moonspell und etc. und seine eigene Band Grip Inc. mit Dave Lombardo von Slayer am Schlagzeug. Ja. Und mein alter Schulfreund Alex Schönert, der in den 80er Jahren die Progressiv-Metal-Band Fleming Enger hatte. Mhm. Dann allerdings, genauso wie ich in den 90ern, Metal erstmal verlassen hat, während ich ein Hip-Hop-Label gemacht habe, hat er eine Alternative-Rock-Band gemacht und ging nebenbei mit Damo Suzuki von Ken auf Tour. Mhm. Und da wollen wir auch ein bisschen drüber reden, Robert Kampf, der Central Media Gründer, kam ursprünglich eigentlich auch so wie ich aus dem Punk und hat in der Punkband angefangen. Wie er zu Metal kam, wie Metal dann wirklich groß wurde.
Ja.
Und das war dann auch in den 90er Jahren definitiv irgendwie das größte Ding in Dortmund.
Ja.
Und das mit Central Media, sich 88 gegründet und 91 ihr Büro in L.A. aufgemacht.
Mhm.
Als ich damals Robert getroffen habe und gefragt habe, hey, ich habe dich ein halbes Jahr nicht gesehen. Was hast du denn gemacht? Mhm. Ja, wir haben ein Büro in L.A. aufgemacht. So, wie bitte? Ja. Für uns war es schon irgendwie überhaupt eine Meisterleistung, ein Demotape aufzunehmen. Ja, da macht er ein Label und 3 Jahre später direkt ein Büro in L.A. Das war schon krass. Und auch wirklich inspirierend.
Ja, war aber auch die Zeit, ne? Also ich meine, die LA-Szene in den 80ern mit den ganzen Hair-Metal-Bands und so, das hat das natürlich in gewisser Weise gepusht. Und dann kam ja Seattle und Grunge. Und da war ja nochmal so eine richtig Bewegung in der Szene, ne?
Da ich weiß, dass du nicht so der Metal-Experte bist, da hast du dich in dem Europod-Rodeo-Podcast geoutet, dass du nichts über Black Metal weißt.
Ja, nix. Was das gar ja nicht. Aber man muss doch nicht immer alles verraten.
Was das wirklich irgendwie beflügelt hat, war die Extrem-Metal-Szene mit Thrash-Metal und Death-Metal, ja, dann Mitte bis Ende der 80er Jahre und die Tape-Trading-Szene.
Mhm.
Das hat einfach auch den DIY-Gedanken beflügelt, warum sich Labels einfach selber gründen konnten. Robert ist früher mit 18 Jahren 1984 nach USA getrennt und hat da Ian McKay von Discord Records besucht und Yellow Biafra von Alternative Tentacles an der Westküste und dachte so, wow, das sind ja auch einfach irgendwie nur Punks wie ich und die machen ihr eigenes Label für ihre eigenen Bands. Das kann ich auch.
Und gar nicht unerfolgreich.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen irgendwie Teil der Geschichte dieser DIY-Kultur. Einfach machen.
Ja, klar.
Nicht immer wirklich immer irgendwie den großen Businessplan haben, sondern, ja, wenn du ein Magazin machen willst, hat man sich damals irgendwie eine Schreibmaschine gestappt, eine Schere und einen Klebestift.
Und diesen DIY-Gedanken haben sich die Metaller ja von den Punks geklaut, sind wir doch mal ehrlich, oder?
Haben sie.
Und da kann der Peter vielleicht auch noch was zu sagen, weil am 26.10. habt ihr nämlich eine Punk-Talk-Runde mit Gästen. Ich guck dich an, weil ich denke, das ist eher so dein Metier, oder?
Ja, also ich bin ja auch großer Hardrock- und Metal-Fan. Also so ist ja nicht.
Ne? So sind wir ja groß geworden.
Ne? Und es ist einfach, dass Punk und Metal, das sind die beiden größten Genres in Dortmund. Und deswegen haben wir die halt auch am größten drin. Also es gab jetzt keine besonders große Indie-Szene oder dass Seattle in Dortmund auch irgendwann eine Szene gespielt hat. Also Soundgarden wurde auch schon imitiert oder Nirvana, Pearl Jam und so weiter.
Aber Sascha hatte doch eine Grunge-Band am Anfang.
Junkyard, ja, ja.
Junkyard.
Ja,
die haben die waren
Junk
übrigens,
Food.
Oder
Junkfood.
Junkfood.
Das war eher so ein bisschen Funk-Metal.
Ja,
aber, so ein bisschen so Chili Peppers-mäßig.
Aber ich weiß, die waren mal Vorprogramm von uns. Da haben wir irgendwo gespielt und da waren die Vorprogramm. Also deswegen, als ich das meiner Frau irgendwann mal erzählt habe, dass Sascha mit seiner Band mal Vorprogramm von uns war, hat die mich wirklich angeguckt wie Auto. Der Sascha? Ja,
ich hab
aber da kannte den noch keine Sau.
Ja. Und, ich habe mit Saschas Schlagzeuger Sven Petri zusammen Zivildienst gemacht und mit dem bin ich bis heute auch noch ganz gut bekumpelt.
Ja, klar. So.
Und ich glaube auch, dass er zu uns auch mal in die Ausstellung kommt und vielleicht will, Sascha ist ja die meiste Zeit in Hamburg ne? Und keine Ahnung, ob der dann hier ist, aber das würde mich auch freuen, wenn er mal vorbeikommen würde.
Punk-Talk-Runde. Punk-Talk. Du kannst auch noch kurz was über die Gäste
genau
erzählen.
Ja, genau. Also für Punk haben wir eingeladen Martin Großfeld von Clocks, der auch Gitarre gespielt hat auf den ersten beiden Philipp Bohr-Alben. Dann haben wir die beiden Fanzine-Macher Holger Schmidt vom Hustensaft-Fanzine. Ben Richter, unser dritter Mann bei der Ausstellung, früher vom Wurstkopf und später Sterben. Fanzine.
Später sterben ist natürlich ein Granatentitel auch für ein Fanzine.
Und die Talkrunde wird leiten der Chris Braux vom Natürliche Ausrede Podcast aus Bochum.
Und Schulle von Rimschaut.
Und Schulle von Rimschaut ist auch noch dabei.
Schön.
Genau. Also, oder später Sänger bei Billy Rubin. Wird natürlich ist ja Anfang der 90er bei Rimshout ausgestiegen.
Langeweile wird wahrscheinlich nicht aufkommen. So, und um das jetzt noch komplett zu machen, am 1.11. habt ihr dann noch eine Talkrunde, die heißt Medienstadt.
Was ja, kann man sich darunter vorstellen? Dortmund war groß mit Musikzeitung. Hier wurde Rockhard, Metal Hammer, Shark, Visions, Mint, Galore, Festivalplaner erfunden. Und wir hatten zu Hochzeiten 6 oder 7 große Rockmusikmagazine, was es weder in Köln, Frankfurt, Berlin, Hamburg oder München gab. Und dazu haben wir Götz Kühnemund, früher vom Rockhard, heute Herausgeber vom Der Forever, eingeladen. Mhm. Klaus Vier vom WDR 1 Live, der ja quasi so als der deutsche John Peel gilt und auch lange in Dortmund gelebt hat, sowie Peter-Erik Hillenbach, alter Mitarbeiter vom Marabu, hat auch eine Zeit lang für Raftred gearbeitet und ist heute sehr viel als Autor in der Gastro-Szene unterwegs.
Also echte Kompetenz quasi, kann man schon so sagen, oder? Ja, also finde ich schon, ja sicher, auf jeden Fall. Was versprecht ihr euch denn von der Geschichte? Also wen sprecht ihr genau an? Also 78 bis 98, da habe ich sofort gedacht, so, das würde ja zum Beispiel meine Kinder eigentlich gar nicht interessieren. Da kommen jetzt so die alten Säcke hin, so wie wir. Aber davon gibt's ja noch genug wahrscheinlich, ja, ne?
Davon, also das, wir haben ja eine Insta-Gruppe und eine Facebook-Gruppe. Bei der Facebook-Gruppe sind fast 500 Leute drin inzwischen, von meinem Grundschulkumpel bis zum toten Hosenmanager. Mhm. Und was einfach auch toll ist, soziale Medien gelten oft als Hate Speech schleudern und wir mussten bislang noch kein einziges Mal richtig eingreifen oder jemand ermahnen, also bis auf so Kleinigkeiten, ne? Und die Leute freuen sich über alte Bilder. Das ist halt schon eine große Nostalgieveranstaltung. So, das
also insofern, du hast natürlich mit deiner Vermutung recht. Es spricht eher Leute Ü50 fast an.
Also Leute, die auch dabei waren. Also
Leute, die dabei waren, aber wir auch hoffen uns auch. Das Poster hat ein junger Designer aus Dortmund gemacht.
Finde ich übrigens
gemacht.
Granate. Sieht toll aus, auf jeden Fall.
Der auch im Mono-Café von Black Plastic arbeitet. Hm. Und da haben wir schon auch mitbekommen.
Unser Layouter vom Buch ist auch erst 22.
Ja. Ja. Und wir haben das Buch so ein bisschen bei denen auch getestet und haben gesagt, könnt ihr die Geschichten nachvollziehen? Oder ist das in irgendeiner Art und Weise aufbearbeitet, dass ihr sagt, oh, ist spannend, da möchte ich gerne irgendwie reintauchen, um zu ein bisschen zu verstehen, wo sind die Wurzeln dieser Szene. Sie haben uns gesagt, ja, es ist uns offensichtlich gelungen, dass wir das nachvollziehen können.
Ja.
Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir natürlich auch irgendwie jüngere Leute ansprechen, die sagen, klar, da ist jetzt irgendwie ein Haufen alter Säcke, größtenteils auch Männer, das kann man leider auch nicht irgendwie leugnen. Mhm. Es gab nicht allzu sehr viele aktive Frauen in der Szene. Mhm. Ist traurig, hat sich zum Glück heutzutage geändert.
Ja, aber, war ja,
aber ein paar gab es halt auch schon.
Sehen, ja, genau. Es ist nicht nur eine reine Nostalgieveranstaltung, sondern aus Geschichte kann man ja auch irgendwie was lernen und kann inspirierend sein. Mhm. Das erhoffen wir uns so ein bisschen davon auch.
Also das Buch habt ihr mir ja dankenswerterweise vorab zugeschickt. Und
du kommst ja auch zweimal drin vor.
Ich komme auch zweimal drin vor, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Aber schön, dass du es ansprichst. Ich fand es wirklich total gut gemacht. Also das ist, ich liebe sowas ja. Ne? Ich meine, das ist ja durchaus auch so ein bisschen Magazin-Style. Also wenn man früher viel Fanzines gelesen hat und so und Musikmagazine kennt, dann wird man das Buch auch gut finden. Und die Storys an sich sind einfach cool. Also das muss man schon sagen. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich irgendwie so ein bisschen die Szene auch kenne und in der Zeit ja selber auch aktiv war. Und es gibt einfach viel zu entdecken. Also das finde ich schon. Und ich habe daraufhin auch die ein oder andere alte Platte mal wieder rausgeholt, ne? Multicolored Shades, ey, wie toll war das damals? Obwohl die ja gar nicht aus Dortmund kamen, ne?
Also Sänger Piet hat ja sehr lange bei Lars Schanz gearbeitet, dem Dortmunder Plattenladen in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und die erste oder die ersten beiden LPs von Multicolored Shades sind ja auch in Dortmund rausgekommen.
Das ist richtig.
Pete hat ja auch sehr lange in Dortmund Schüren gewohnt und klar, sie sind in Recklinghausen gegründet, aber sie hatten halt auch immer einen großen Koffer in Dortmund stehen und deswegen haben wir sie auch schon dabei und auch gerne dabei.
Ja.
Ne? Und ja, Pete war auch eigentlich ein recht guter Kumpel von mir und sein trauriger Tod war auch wirklich fürchterlich. Er hatte psychische Probleme, hat die ganze Zeit auf dem Therapieplatz gewartet, ist vertröstet und vertröstet worden, hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten und seine Psychopharmaka, seine Monatsration an einem Tag genommen und daran ist er dann gestorben.
Mhm.
Und ich fand auch damals fürchterlich, als seine Musikerklicke daraus so eine Hippie-Rock'n'Roll-Beerdigung machen wollte. Ich fand es einfach nur traurig und für mich war es dann auch der Grund, warum ich da nicht hingegangen bin.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Zu Pete habe ich auch noch eine Geschichte. Und zwar habe ich mal in Essen gespielt, in dieser altehrwürdigen Kneipe am Pütte. Da habe ich
Rüttenscheid,
genau, da habe ich mal gespielt, solo als Sepp Cash. Und da habe ich ja nicht nur Johnny Cash-Songs gespielt, aber dann habe ich Ring of Fire auch gespielt, weil das auch immer gut ankommt. So. Und direkt vor mir saß eine Frau und die fing volle Kanne an zu heulen. Und ich dachte, ach du Scheiße, so schlecht war ich doch gar nicht. Ich dachte, was ist los? Und dann nach dem Gig bin ich zu ihr hin. Ich sag, hör mal, was ist passiert? Und sie sagt, hör mal, da kannst du gar nichts für. Aber ein guter Freund von mir ist gestorben. Und das war sein Lieblingslied oder eins seiner Lieblingslieder. Und da musste ich total dran denken und war total schön. Boah, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und ich sage, ja, du, tut mir leid, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht gemacht. Und so, nee, auf jeden Fall, total super. Und dann sagt sie, vielleicht kennst du den sogar, das war der Pete Barani hier von Multicolored Shades. Und ich sage, ja, gut, klar, die habe ich ja ein paar Mal live gesehen und so, ne. Und ja, so bin ich mit der ins Gespräch gekommen und ja, so ja überkreuzen sich teilweise die Geschichten im Ruhrgebiet. Aber das ist ja auch das Schöne hier, oder? Also, ja.
Also schön war auch ganz positive Geschichten von Platten, die wir auch gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatten und Musikern, die wir entdeckt haben.
Connect zum Beispiel.
Ich war gut befreundet mit Helmut Phillips, der gerade sein Buch über Dub Reggae veröffentlicht hat.
Oh, cool.
Mhm. Und bin drüber gestolpert, dass er erst Ende 70er eine relativ maue Brockband hatte. Mhm. Das sagt er übrigens selber.
Santana für Arme. Sagt er selber.
Aber dann bin ich über Connect gestolpert, seine erste NDW-leichtpunkige Band, die so einen starken Idealeinschlag hatte. Aber ich vorher nie was von gehört.
Mhm. Die auch sogar mit Tanzes so einen kleinen Szene-Hit hatten.
Dass er mit Sioux Here and the Banshees auf Tour war.
82.
Mit Connect.
In der Phase, als Robert Smith Live-Gitarrist war.
Das ist Wahnsinn.
Ah, ja. Solche tollen Geschichten kamen irgendwie auch irgendwie zustande.
Cool.
Und da waren noch ein paar andere Platten, gerade so aus so einer NDW, leicht punkigen Frühphase.
Ja, ja, klar.
Vor Philipp Boa.
Blendax. Mit dem Crazy Crocodiles-Sänger.
Ja, das war auch eine tolle Entdeckung. Also auch das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass wir jetzt nicht nur in unserer eigenen Geschichte rumgewühlt haben, sondern links und rechts mega spannende, coole neue Geschichten irgendwie aufgetan haben.
Was passiert denn mit dem ganzen Material, wenn die Ausstellung quasi abgespielt ist?
Wir machen am letzten Abend, dem 3. November, mit Elvis Pummel zusammen eine Versteigerung.
Elvis Pummel. Fantastischer Typ.
Jetzt nicht alle Sachen, aber ausgewählte Fanzines, Plakate, Platten kommen dann unter den Hammer und das Geld wollen wir dann einem karikativen Zweck spenden.
Wisst ihr schon welchen?
Also sehr wahrscheinlich Bodo. In Dortmund ist es gerade Horror, was die Obdachlosenproblematik angeht. So vor 3 Wochen ist ein 22-jähriges Obdachlosenmädchen am Bahnhof vergewaltigt worden. In der gleichen Nacht ist auf einen Obdachlosen an der Kampfstraße geschossen worden. Letzte Woche sind, wo 2 an der Rhein-Nolli-Kirche geschlafen haben, sind von denen die Schlafsäcke angezündet worden. Ein Tag später ist wieder einer brutal krankenhausreif verprügelt worden und so geht das gerade in einer Tour. Kommunalpolitisch hat das Dortmunder Rathaus zum ersten Mal seit 80 Jahren kein SPD-Bürgermeister mehr, jetzt ein CDU-Bürgermeister. Und das bedeutet, zukünftig werden im sozialen Bereich sehr wahrscheinlich die Gelder noch weiter gestrichen. In der Kultur heißt es, Kultur muss auch erfolgreich sein, kann nicht immer nur opernarienmäßig gefördert werden. Und wir erwarten da auch schon eine sehr libertäre Sprache.
Okay. Das sind ja generell nicht gerade die besten Zeiten, egal wo man hinguckt. Und trotzdem finde ich natürlich das Engagement, was ihr da an den Tag legt. Und ich meine, das ist ja alles für Nüsse, ne? Also ich denke mal nicht, dass ihr da reichhaltige Sponsorengelder eingeworben habt, oder?
Die Stadt Dortmund hat uns ein bisschen finanziell unterstützt.
Gut, für die Druckproduktion.
Und auch für ein paar der Ausstellungssachen für Bilderrahmen. Aber der größte Teil war jetzt irgendwie ein Jahr lang so ein bisschen irgendwie, wie man damals Fanzines gemacht hat. Aus Spaß. Wochenende irgendwie rumzusitzen und zu basteln,
ja.
Zu kopieren, zusammenschneiden. Hat Spaß gemacht. Ja, aber klar, es ist viel Selbstaufopferung. Oder Selbstaufopferung hört sich jetzt theatralisch
an. Nein, aber ich meine, uns war halt auch wichtig, die ganzen Geschichten mal festzuhalten. Ja, und so ein Buch macht man einmal. Ne? Mhm. Und ich am Anfang haben wir auch gedacht, vielleicht wird's ein bisschen größeres Heft. Und dann habe ich einfach auch gesagt, komm Leute, das muss jetzt ein Buch werden. Ne? Das macht man einmal. Und wenn man das in 5 Jahren nochmal aus dem Regal zieht, dann möchte ich, dass man dann auch ein gutes Gefühl hat.
So. Das kann ich gut verstehen. Genau. Ja, und dieses Buch, bekommt man das nur in der Ausstellung oder kann man das auch irgendwo bei euch bestellen
hinterher? Also bis März kann man das in Dortmund beim Black Plastic Plattenladen und bei der Buchhandlung von Bodo am Schwanenwall kaufen.
Und auch bei Idiots.
Bei Idiots. Es erscheint ja im Ad-Hoc-Verlag in Herne, die sehr viel stadthistorische Bücher rausgeben. Da kann man das auch da über die Website bestellen oder bei uns auf der Fancy Seite werden wir das irgendwann auch öffentlich machen, dass man das per PayPal dann bestellen kann.
Was kostet das Buch?
Das Buch kostet 20 Euro, wenn man es zugeschickt haben will, ja, 25.
Krass. 4 Bier in der Kneipe.
Ja, so. Aber man kann es auch, wenn man jetzt zur Ausstellung geht, da habt ihr dann auch irgendwie einen Stand oder was?
Ja, ja, klar. Genau. Ja, ja, okay. Klar.
Und ja, super. Ja, gibt es noch irgendwas, was ihr jetzt noch loswerden wollt?
Hier, man muss das Duisburg-Buch schreiben. Upright Citizens?
Ne? Nee, die sind aus Bottrop.
Die sind aus Bottrop.
Eisenpimmel.
Jimmy Keys, seine Chucky Horrors.
Richies. Richtig. Richies.
So viel
gab's. Dann es gab doch diesen Duisburger Elvis, Nevres.
Nevres, den gibt's immer noch, genau.
Ich habe eine 70er-Single gefunden, wo sich die B-Seite anhört wie ein Stooges-Song. Spiele ich dir gleich vor.
Gerne.
Aus Duisburg.
Und John Peel erzählte immer von einem Plattenladen in der Grubbenstraße.
In der Grubbenstraße, das war das Garageland.
Garageland, genau.
Garageland
in der Grubbenstraße.
Grubbenstraße 77. Ja, das war großartig. Da hat man natürlich auch manche Stunde seines Lebens vorbracht. Vipers gekauft, Over the Edge, immer noch eins meiner liebsten Punk-Alben. Aber okay, das war ein kurzer Abschnitt. ja, sehr, sehr cool. Also, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen, kommt alle hin am Freitag, den 17.10. von 17 bis 22 Uhr zur Buchpremiere und Ausstellungseröffnung in die Anneliese. Sag doch nochmal kurz, wo man die Anneliese findet.
Das ist in der Gneisenaustraße 30 und um 22 Uhr schließen wir dann ab und dann gehen wir in die Gneisenaustraße 56, wo das Sub Rosa ist und dann geht dann die dritte Halbzeit weiter.
So gesehen.
Und es ist zu Fuß, glaube ich, maximal 10 Minuten vom Hauptbahnhof.
Ja.
Und keine Angst vor der Dortmunder Nordstadt. Um 17 Uhr geht das noch.
Ach, das ist alles halb so wild. Ja, okay, das war der Ruhr-Podcast, Folge 160 schon heute. Mein Name ist immer noch Frank Zepp Oberpichler. Ich habe mich unterhalten mit Peter Hesse und Jens Brüter und zwar zu Dortmund oder Dortmunderground 1978 bis 1998. Und ich sage tschüss.
Tschüss. Auf Wiedersehen.
Wir sehen uns.
Auf jeden Fall. Ruhr-Podcast.